Hallo und herzlich willkommen bei den GfK-Heldinnen. Hier ist wieder Peter Schmidt aus Regensburg. Karin Nimrich arbeitet seit vielen Jahren mit Menschen mit Behinderungen. Immer wieder erlebt sie, dass ihnen nicht auf Augenhöhe begegnet wird, dass ihnen Entscheidungen abgenommen, Grenzen überschritten oder ihre Stimmen überhört werden. Menschen mit kognitiven Einschränkungen begegnen im Alltag vielen Barrieren, nicht nur räumlich oder organisatorisch, sondern auch in der zwischenmenschlichen Kommunikation. Oft wird über sie gesprochen, statt mit ihnen. Ihre Bedürfnisse bleiben unsichtbar, ihre Stimmen ungehört. Ein zentrales Werkzeug dabei, um hier Veränderungen anzustoßen, ist für Karin Nimrich die gewaltfreie Kommunikation. Gewaltfreie Kommunikation bietet ihr einen Rahmen, der genau hier ansetzt. Sie hilft ihr dabei, Menschen wirklich zu begegnen. Sie lädt dazu ein, die Perspektive zu wechseln, zuzuhören, zu entschleunigen und gemeinsam Wege zu finden, wie Verständigung gelingen kann, auch wenn Worte fehlen oder anders funktionieren. In dieser Folge schauen wir darauf, was es braucht, um Menschen mit kognitiven Einschränkungen auf Augenhöhe zu begegnen und was wir selbst aus diesen Begegnungen lernen können. Wir freuen uns, wenn ihr diese Folge an Menschen weitergebt, für die sie hilfreich und wertvoll sein könnte. Und nun, lasst euch inspirieren und erfahrt, wie gewaltfreie Kommunikation neue Türen öffnen kann, auch in Kontakt mit Menschen, die anders kommunizieren. Karin, du hast ein Buch geschrieben mit dem Titel Gewaltfreie Kommunikation bei Menschen mit Behinderung. Und du unterrichtest auch an Fachschulen für Heilerziehungspflege, Jugend- und Heimerziehung, Arbeitserziehung und Altenpflege. Und außerdem arbeitest du in einer Kurzzeiteinbringung. Wie bist du denn überhaupt zu diesem Bereich gekommen, dich da in dem Bereich zu fokussieren, zu spezialisieren? Was ist da dein persönlicher Weg dorthin?
Naja, irgendwie hat mich beides schon begleitet sehr lang. Ich hatte vor meiner Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin studiert, Sonderpädagogik. Und in diesem Studium ist mir die GfK über den Weg gelaufen. Einer von den Dozenten, der hat ein Seminar gemacht. Es war halt eine Vorlesung mit 140 Leuten zum Thema GfK. Und er hat es ja als pädagogisches Konzept, als Methode so verkauft. Und ich saß so drin und dachte mir so, hä, es ist so viel mehr. Es ist irgendwie, ja, da ist irgendwie auf einmal so viel Antworten bekommen auf Fragen, die mich irgendwie schon vor lange beschäftigt hatten. Genau, und so kam GfK in mein Leben. Ich habe dann angefangen, ganz viele Seminare zu besuchen und habe dann eben irgendwann mein Studium abgebrochen, weil ich mich nicht in der Schule gesehen habe, sondern ich habe immer gesagt, ich will eigentlich Pausenaufsicht machen die ganze Zeit. Es war immer das Beste, wenn die Kinder kamen, Frau Nimrich, der hat mich gehauen. Also diese Situation, die haben mich einfach schon immer total gereizt. So dieses, wie kommen wir da wieder in guten Kontakt? Genau, und dann habe ich meine Ausbildung gemacht und ich habe, glaube ich, da einfach schon so viele Momente erlebt, wo ich gemerkt habe, wie viel es mir hilft und wie wenig das noch vertreten ist. Also wie wenig Menschen mit Behinderungen wohlwollende Erlebnisse auch oft haben. Und natürlich ja auch häufig, ja, ein viel höheres Risiko haben, Gewalt ausgesetzt zu sein. Also sei es sexuelle Gewalt, aber auch jegliche andere Form von Gewalt. Man hat einfach ein erhöhtes Risiko, wenn man eine Behinderung hat. Das heißt, es sind einfach Menschen, die brauchen noch eine viel größere Begleitung, viel größeren Schutz auch. Und größte Sensibilität, wie wir mit Menschen mit Behinderung umgehen und jetzt eben vor allem eben Menschen, die irgendwie auch eine geistige Behinderung haben. Genau, und dann hat mich das einfach echt immer ganz lang so parallel und so ist es begleitet und dann ist es irgendwann immer, hat sich's mehr miteinander verzahnt. Und ich habe dann meine Facharbeit sozusagen vom Abschluss von der Ausbildung zu dem Thema geschrieben, habe damals mit meinem Team so einen kleinen Workshop gemacht und danach ist aus dieser Facharbeit dann irgendwann mein Buch entstanden. Das war ja dann echt auch eine Zeit, wo ich ehrlich gesagt auch viel krank war, nicht gut, nicht viel sitzen konnte. Da habe ich dann viel auf dem Sofa gelegen und die Zeit genutzt, weil irgendwas wollte ich tun. Dann habe ich meine Arbeit verarbeitet und habe mein Buch fertig geschrieben. Genau, das war, glaube ich, so, wo ich dann gesagt habe, ich will, dass sich da was verändert. Ja, gerade so dieses ganze Thema Augenhöhe ist für mich einfach so relevant in der GfK und das ist einfach was, was ja voll schwierig ist. Ich treffe manchmal Entscheidungen für die Menschen, weil sie vielleicht die Konsequenzen gar nicht überschauen können. Und dann braucht es extrem viel Augenhöhe und extrem viel Fokus auf die Bedürfnisse, die dahinter stecken, bei mir wie bei dem anderen, um irgendwie eine gute Begleitung zu machen.
Wenn du sprichst von Menschen mit Behinderung, dann ist dein Hauptfokus überwiegend auf kognitive Einschränkungen, weniger auf körperliche Einschränkungen.
Ja. Genau, also vielleicht auch, deswegen haben wir haben bei meinem Buch sehr lange über den Titel nachgedacht. Für mich zählen halt auch, also autistische Menschen oder mit psychischen Erkrankungen, die haben gehören für mich auch so ein bisschen mit dazu. Und genau deswegen hatte ich ein bisschen diesen Begriff weitergefasst gehabt. Aber ja, es geht schon mehr darum, weil ich, wobei auch, glaube ich, Menschen, die nur eine körperliche Behinderung haben, die können sich vielleicht einfacher, wie wir halt auch für uns einsetzen und auch die haben, erleben einfach Diskriminierung viel häufiger als wir jetzt so. Genau. Aber ja, ist ja auch mein Schwerpunkt. Ich habe mehr mit Menschen mit einer kognitiven Behinderung jetzt als einfach nur mit einer körperlichen Behinderung, ja.
Was ist denn der größte Unterschied bei der Arbeit mit Menschen mit Behinderung im Vergleich zu Menschen ohne Behinderung?
Sind verschiedene Sachen. Ich glaube, der erste Punkt ist, dass ich auch einfach oft mit Menschen zu tun habe, die gar nicht sprechen können. Da ist es dann noch viel schwieriger, Bedürfnisse rauszufinden, weil ich nicht sagen kann, was brauchst du denn da eigentlich gerade? Sondern es oft nur eine Vermutung ist und ich dann, ja, wenn ich jetzt einen Klienten habe, der irgendwie mit Geschirr um sich wirft, dann kann ich ihn schlecht fragen vielleicht, warum machst du denn das eigentlich? Also was steckt denn da dahinter? Sondern, oder ärgert dich das? Dann kann der mir vielleicht da gar nicht richtig drauf antworten, sondern dann kann ich nur erstmal überlegen, was könnte es eigentlich alles sein? Dann könnte ich mal versuchen, die Bedürfnisse vielleicht zu erfüllen, um rauszufinden, entspannt sich dann was oder ist es immer noch so? Also ich glaube, das ist schon so ein erster Punkt, der es oft richtig schwierig macht. Weil es oft halt mehr noch ein Raten und ein Vermuten ist. Weil das ist ja auch ein bisschen die Schwierigkeit in der GfK, diese Bedürfnisbegriffe sind so was Abstraktes. Und ich brauche nicht um die Ecke kommen und sagen, geht es dir um Autonomie oder geht es dir um Selbstbestimmung? Das heißt, sowas muss, ja, sowas versuche ich dann halt runterzubrechen und dann gehe ich sofort schnell in so eine Strategie, nämlich willst du selber entscheiden, ob du jetzt eine kurze oder eine lange Hose anziehst. Das ist ja dann eigentlich auch erstmal nur eine Strategie. Die Frage ist wieder, welches Bedürfnis ich weiß es dann. Der Mensch bleibt trotzdem in dem Fall bei der Strategie, weil zu sagen, wo würdest du gerne Sachen selber entscheiden, ist vielleicht schon wieder viel zu kompliziert. Und das finde ich oft. Also GfK ist ja eine total komplexe Sprache eigentlich. Das ist so das eine. Ich brauche auch nicht mit 4 Schritten ankommen. Ich bin ja manchmal froh, wenn mein Nein ankommt oder wenn irgendwie ankommt, hol jetzt bitte die Schubkarre oder mach jetzt bitte das. Weil ich weiß, wenn ich 2 Sätze jemandem sage, dann kommt nur der letzte an. Da brauche ich nicht mit irgendeiner Beobachtung anfangen und mit meinen Gefühlen und meinen Bedürfnissen. Also, ne, auch so dieses. Das ist halt auch das Schöne, finde ich, weil das dann nicht schnell so mechanisch, ich arbeite die 4 Schritte ab, sondern das fordert von mir so viel Bewusstsein über alles Mögliche, dass ich das dann so formulieren kann, dass es einfach ankommt. Also eigentlich hilft es mir, rauszukommen aus dem methodischen Anwenden. Genau, und gleichzeitig ist natürlich viel Grundlage zu komplex.
Ja, ich habe in deinem Buch auch gelesen, es gibt ja auch Menschen, die sind 50 Jahre alt und haben emotional oder einen Reifegrad von Zweijährigen. Und wenn du da mit Bedürfnissen kommst, das versteht auch kein Zweijähriger, sondern da verstehen die halt wahrscheinlich eher die Strategien. Und bei dir ist es allerdings die Haltung dahinter und das Bedürfnisorientierte.
Ja.
Was können denn Menschen, die jetzt nichts zu tun haben oder nicht in Kontakt sind mit Menschen mit Behinderung, was können die denn von deiner Arbeit lernen, von deiner Erfahrung?
Ich glaube, es sind zwei Sachen. Das eine ist, ich weiß gerade nicht genau dieses Zitat, aber ich glaube, Rosenberg hat es auch mal gesagt, dieses spielt eigentlich keine Rolle, mit wem ich spreche, vom Wissensstand, vom Alter. Und da gehört für mich ja Behinderung auch dazu. Wichtig ist, ich komme irgendwie in Kontakt mit dem Menschen. Und das ist ja eigentlich auch dann erstmal unrelevant, wer sitzt mir gegenüber, wenn mein Ziel ist, irgendwie in Verbindung zu kommen. Und viele Sachen lassen sich ja übertragen. Also ich finde ja auch gerade im Alltag das voll schwierig. Oder also ich störe mich manchmal daran, wenn Menschen so voll, ich sag mal, so ein GFK-Sprech drauf haben. Weil mich das manchmal sogar an Verbindung hindert, weil ich den Eindruck habe, ich spüre den Menschen nicht mehr so gut, der gerade jetzt irgendwie so was abarbeitet, was er oder sie gelernt hat. Und dadurch, dass ich das halt mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe, das nicht tun kann, sondern es da so viel um die Haltung geht, glaube ich, ist das eigentlich wirklich das, wo ich sage, das würde ich mir halt eigentlich für alle wünschen. Also, ja, unabhängig davon, ob jemand eine Behinderung oder hat oder nicht. Augenhöhe ist wichtig für alle. Und dass es irgendwie der Fokus mehr auf um die Haltung geht, auch.
Wie gelingt es dir selber, deine Augenhöhe immer wieder herzustellen, wo du in der Verantwortung bist, wo du vielleicht 50-jährige Menschen begleitest, die ein Verhalten haben von Zweijährigen? Wie kriegst du es dahin, auch Augenhöhe, Macht, deine Macht, die du dir auch hast, ja bewusst und bedürfnisorientiert einzusetzen?
Also ich glaube, es gelingt mir nicht immer. Und das erstmal zu akzeptieren, dass es einem halt manchmal nicht gelingt. Erst letzte Woche, mich hat halt ein Kind gebissen, so dass ich dann zum Arzt bin, weil es halt ein bisschen geblutet hatte. Und genau, na, ich habe immer noch einen blauen Fleck. Da ist man erstmal raus und denkt sich einfach nur so. Warum denn jetzt? Ne? Musste das jetzt sein? Ich war wütend auf das Kind, ich war wütend auf mich, dass ich jetzt irgendwie das nicht nackig durch die Wohnung habe springen lassen. Genau, also das ist so, glaube ich, das Erste. Da mit mir wohlwollend zu sein, wenn es mir nicht gelingt. Und dann, ich weiß nicht, ich finde allein den Fokus auf die Bedürfnisse zu legen, weil in dem Moment, wo ich immer wieder versuche, die Bedürfnisse zu sehen hinter einem Verhalten, spielt es auch wieder erstmal keine Rolle, wer mir da gegenübersteht. Wie alt der Mensch ist, wie alt der kognitiv ist, wie alt der sprachlich ist, wie alt, genau, so vom Lebensalter her ist. Weil die Bedürfnisse sind ja immer erstmal. Da haben wir ja die Gemeinsamkeit, da ist es, wo wir uns nicht unterscheiden. Der Fokus ist schon ein anderer. Ein zweijähriges Kind hat andere Bedürfnisse oder zumindest einen anderen Schwerpunkt. Das ist so das ganze Autonomie zum Beispiel noch nicht so relevant, wie wenn jetzt ein Kind 4 ist. Ja. Ich glaube, das sind so die zwei Sachen. Und natürlich irgendwie so diese Vision, mich an die immer wieder zu erinnern, dass ich es mir einfach so wünsche. dass wir uns so begegnen. Und wenn es mir nicht gelingt, irgendwo halt hinzugehen, wo ich Empathie bekomme. Also ich glaube, ja, das ist für mich oft schon der Schlüssel, Menschen zu haben, wo ich weiß, wenn ich gerade voll raus bin, dann gehe ich irgendwo hin, wo ich weiß, da holt mich jemand kurz wieder so ab, dass ich dann wieder auf Augenhöhe irgendwie kommen kann. Ist natürlich in der Situation oft nicht so. Ja, manchmal halt eine schnelle Entscheidung treffen. Wenn das Kind auf die Straße rennt oder der Mensch mit einer Behinderung, dann halte ich ihn halt fest, dann, um ihn zu schützen. Und dann trotzdem danach zu sagen, ja, und ich sehe, es war für dich jetzt gerade doof, dass ich dich festgehalten habe. Ne? Also auch dieses, ja, in der Situation, in der ja auch Eltern oft sind, egal ob sie ein behindertes Kind haben oder nicht, diese Frage immer wieder, wann setze ich beschützende Macht ein und braucht es die gerade oder braucht es die nicht? Das ist ja einfach was, ja, wir ganz schön oft haben.
Und wahrscheinlich auch die Frage, ist es jetzt gerade beschützende Anwendung von Macht oder versuche ich gerade meine Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen?
Ja, voll.
Ich sage ja, es ist ja nichts richtig oder falsch dabei, es ist nur die Frage, habe ich ein Bewusstsein darüber?
Ja. Ich habe auch gerade mit meinen Auszubildenden oder auch in Fortbildung, ich thematisiere diese Macht schon extrem viel, weil wir sind einfach in einer Machtposition. Das ist ja auch egal, ob ich das jetzt als auf meiner Arbeit habe oder ob das Eltern sind gegenüber ihren Kindern oder Kinder, die vielleicht irgendwann mal demente Eltern haben, zum Beispiel auch. Da ist das ja auch, fängt es ja auch dann an, ne? Wann greife ich vielleicht ein? Was lasse ich irgendwie zu? Ja, und es nicht Sachen damit zu rechtfertigen. Und in der, also mit schützender Macht zu rechtfertigen, sondern eben dann immer wieder ein Bewusstsein zu haben, genau, was ist mein Grund, warum ich jetzt hier gerade dazwischen gehe. Ja. Ich glaube, das ist eine der größten und schwierigsten Aufgaben.
Immer diese Präsenz zu haben und Bewusstsein zu haben, warum tue ich jetzt gerade das, was ich machen möchte oder tue, auf der Bedürfnisebene.
Ja, und eben mit dieser Macht einfach bewusst umzugehen.
Welche Herausforderungen erlebst du denn sonst noch bei deiner Arbeit mit Menschen, bei Menschen mit Behinderungen? Mit der gewaltfreien Kommunikation auch.
Also ich glaube, das Größte ist halt, dass ich schon relativ oft einfach Verhaltensweisen begegne, die erstmal für uns nicht sonderlich logisch vielleicht sind oder die sozial nicht angemessen sind, wie auch immer man das dann immer so betitelt. Ja, das sind ja so Momente wie, ich weiß nicht, wenn halt ein Klient spuckt und einen auch anspuckt und man gar nicht weiß, warum. Also, das finde ich auch so dieses, ich denke so, ja, okay, irgendwo ist da eine Idee von, da ist ein Bedürfnis dahinter und ich komme nicht drauf. Ich kann es einfach nicht verstehen, weil eigentlich war bis gerade alles in Ordnung. So, und eine halbe Minute später wird auch wieder gelacht und im nächsten Moment wird dann wieder geschrien und du denkst dir nur so. Ja, und das sind dann schon so Momente, wo man sich auch so denkt, oh ja, das funktioniert wohl doch nicht. Da stecken wohl doch nicht hinter allem irgendwie ein Bedürfnis.
Hast du es herausgefunden beim Spucken? Oder eine Vermutung?
Oh, ich glaube, dass das halt, das ist eine Strategie für ganz viele verschiedene Situationen. Das ist von Überforderung bis vielleicht auch manchmal, also Überforderung von, ich brauche irgendwie gerade Schutz. Ich brauche hier meinen Raum, bis manchmal sicher auch Wirksamkeit im Sinne von, die anderen reagieren dann auf mich.
Oder Kontakt sozusagen.
Vielleicht ist es auch eine Form von Kontakt. Ich brauche eine Form von Sicherheit. Ich weiß gerade nicht, wohin. Also, genau. Ich glaube, da spielt schon viel Überforderung eine Rolle. zu verstehen, was passiert hier gerade, was ist jetzt der nächste Schritt. Und dann natürlich immer noch die Frage, wie gestaltet man Übergänge gut, wie gestaltet man irgendwie, ja, da diesen sicheren Rahmen. Und auch da, ehrlich gesagt, egal wie sicher wir den Rahmen bisher geschaffen haben, es ist irgendwie noch nicht, hat sich noch nichts geändert. Und ich glaube, das ist noch vielleicht so ein anderer Teil, der für mich mittlerweile immer mehr auch mit reinspielt, dass halt Menschen mit einer kognitiven Behinderung sehr viel schwieriger haben, mit Trauma auch umzugehen. Und viele haben irgendwelche traumatischen Erlebnisse schon hinter sich, sei es mal auch nur ein Krankenhausaufenthalt oder es passieren halt Dinge, die nicht nachvollziehbar sind. Vielleicht auch einfach nur als ein Beispiel in meiner letzten Arbeit, wo ich gewesen bin, da war ja dann gerade Corona so stark und präsent und auf einmal hatten wir die Vorgaben, die Eltern dürfen nicht mehr ihre Kinder oder ihre, ist ja auch erwachsene Menschen schon, aber ihre Kinder abholen. Und das war für viele total schwierig, weil die konnten sich nicht vorstellen, was ist Corona. Natürlich haben wir es irgendwie versucht zu erklären, aber es war ja schon für viele andere Menschen, die keine kognitive Behinderung hatten, schwierig zu akzeptieren und schwierig irgendwie sich vorzustellen, warum gibt es jetzt diese Maßnahmen? Und ich hatte den Eindruck, dass für viele von unseren Leuten das noch viel schwieriger gewesen ist, weil die nicht mal nachvollziehen konnten, was ist ein Virus, was ist da die Gefahr? Und das sind ja dann Momente, das macht was mit den Menschen. Und dann greifen sie halt auf bestimmte Verhaltensweisen auch einfach zurück. Und dann also habe ich manchmal die Idee, kannst du die Verhaltensweise eigentlich erst reduzieren, wenn du dieses Trauma irgendwie heilst. Und da gibt's, finde ich, noch nicht genug Mittel, wie du das ohne kognitive, sprachliche Sache irgendwie tun kannst. Und wenn es die jetzt gibt, ja Ansätze auf einer körperlichen Ebene, auf was weiß ich, mit Musik und Kunst, wo ja auch immer. Und ich glaube trotzdem, dass es dieser Aspekt immer fehlen wird, weil ich glaube, über Sachen zu sprechen ist einfach auch ein heilsamer Punkt. Und wenn ich das nicht tun kann, wird es halt extrem schwierig. Ja, ich glaube, dass das es oft schwierig macht auch. Weil da komme ich manchmal dann halt, ich sag mal, mit meiner GfK an die Grenze, weil da eigentlich noch so viel mehr bräuchte. Genau. Und natürlich auch, ich meine, wenn ich natürlich immer dieses Ziel verfolge, ich kann mit GfK die Verhaltensweise ändern, dann bin ich halt auch falsch unterwegs, meiner Meinung nach.
Vor allem in dem Bereich.
Ja. Und ich finde halt, also genau, weil das Ziel ja einfach nicht sein sollte, dass der Mensch mit dem Verhalten aufhört, aber die Frage ist ja immer, wie kann ich dieses Bedürfnis erfüllen? Und wenn halt da so viel Trauma vielleicht auch ist, dann ist es halt extrem schwierig, die Bedürfnisse zu erfüllen.
Weil du gerade die sprachliche Einschränkung, kognitive Einschränkung ansprichst, wie ist es denn, wie können denn Menschen mit der gewaltfreien Kommunikation, also nonverbal, das einsetzen bei Menschen, die eine eingeschränkte Sprachfähigkeit haben, was ja auch Kleinkinder betrifft, unabhängig von Einschränkungen? Wie macht ihr das? Wie geht ihr damit um? Das sind ja meistens Strategien, aber wie geht es nonverbal?
Ja, da sind wir natürlich wieder an diesem Punkt der Haltung, weil einfach erstmal im Vertrauen zu sein, dass du irgendwie ein Bedürfnis da hast und auch mit meinem Bedürfnis gut im Kontakt sein, das verändert ja schon, wie ich mit dem Kind dann umgehe. Und ich habe ja Sprache. Also nur weil der Mensch, der mir jetzt gerade gegenüber ist, vielleicht nicht verbal sprechen kann, kann ich es ja trotzdem verbalisieren und empathische Vermutungen vielleicht äußern. Und wenn es nur ist, ja, zu sagen, ich verstehe so gut, dass du jetzt gerne nach Hause würdest. Wir haben auch bei uns in der Arbeit viel mit Heimweh zu tun, weil wir haben einfach auch ja Kinder mit 5, 6, die sind bei uns. Und es ist schwierig, eine Woche nicht bei den Eltern zu sein. Und ich kann natürlich sagen, komm, jetzt ist es doch nur eine Woche. Und ich sag halt, gell, zu Hause ist es einfach am schönsten und es wäre jetzt so schön, wenn du jetzt zu Hause wärst. Und da braucht die Reaktion noch gar nicht, dann verbal ausgedrückt sein von meinem Gegenüber, sondern es reicht ja, wenn ich merke, da entspannt sich jetzt gerade was. Dadurch, dass ich einfach sage, es ist okay, dass das jetzt gerade da ist. So. Und ich kann einfach extrem viel an meiner Haltung üben, weil ich finde, es ist ja auch so, wenn jetzt irgendwie sich gerade zum Beispiel als ich jetzt gebissen wurde, ich kann ja unterschiedlich mit der Situation umgehen. Ich kann mich verurteilen, ich kann irgendwie über das Kind schimpfen, ich kann alles Mögliche jetzt irgendwie machen und gleichzeitig kann ich mir auch diese wieder bewusst machen, was ist meine eigene Bewertung oder Interpretation? Bin ich jetzt in so einem, wer hat jetzt irgendwas falsch gemacht, Modus? Oder kann ich auf so einer beobachtenden Ebene halt reflektieren, wie hätte ich anders damit umgehen können? Dieses Kind wird es erstmal nicht merken und ich habe mir trotzdem jetzt halt überlegt, was war mein Anteil dran? Was hätte das Kind vielleicht in dem Moment gebraucht, dass es nicht den Weg gewählt hätte? So. Und das ist ja nur ein innerlicherer Prozess, den ich mitmache. Das kriegt das Kind erst dann mit, wenn ich ihm jetzt das nächste Mal wieder begegne. So. Also ich glaube, für mich ist es schon viel einfach die Arbeit an mir selber.
Also sehr viel Selbstempathie und Unterstützung holen, wenn du mal im Mangel bist und Empathie brauchst. Dieses Thema Selbstempathie und Selbstfürsorge und auf sich schauen haben ja auch andere Menschen. Vor allem, wenn sie im familiären Kontext unterwegs sind, weil die Herausforderungen größer sind. Gibt es da noch etwas, wo du sagst, das hilft mir, das unterstützt mich dabei.
Also für mich ist wirklich der größte Punkt, Menschen zu haben, die empathisch reagieren können auf mich. Sei es jetzt irgendwie Empathietelefonat oder ja, ich habe zum Beispiel halt einfach eine Freundin, mit der schicke ich mir oft Sprachnachrichten hin und her. Und dann, wenn ich halt Zeit habe, dann höre ich es mir an und dann kann ich da empathisch drauf reagieren. Das ist für mich einfach ein Geschenk zu wissen, ich kann was wo parken erstmal. Und bekomme dann nicht gute Tipps und kriegt dann auch nicht irgendwie, werd verurteilt für das, was ich da so sage, sondern da ist wirklich jemand mit mir dann auf Bedürfnissuche so. Und schon immer wieder mir überlegen, was tut mir gut. Also ich gehe halt zum Beispiel einfach in den Garten, da sortiert sich für mich, während ich im Garten sortiere und Kraut zupfe, sortiert sich für mich auch oft das ein oder andere noch. Also ich finde, draußen sein sagen ja auch viele, ob es jetzt spazieren ist oder so. Und ich find, das sind alles so Momente, wo man wieder so gut zu sich kommen kann. Und ja, das spielt ja für alle eine Rolle, gerade in sozialen Berufen, wo man ja auch schnell eher nach den anderen guckt. Für mich ist das einfach immer ein wichtiger Punkt. Was sind Sachen, die tun mir gut? Macht es jetzt Sinn, dass ich einspringe oder macht es nicht Sinn, dass ich einspringe? Genau, also da gute Wege zu finden, wie man eben für sich sorgen kann. Was einem gut tut, was einen stärkt, wo man dann wieder auftanken kann. So. Dann fällt halt auch Selbstempathie wieder leichter und Selbstfürsorge, wenn man seine Oasen hat, sag ich mal.
Auftanken kann, ja.
Ja.
Wenn du deinen Bereich vergleichst mit Menschen ohne Behinderung oder in dem Kontext, gibt es denn da bestimmte Bedürfnisse, die vorrangig oder überwiegend oder mehr auftauchen bei Menschen mit Behinderung im Vergleich zu bei Menschen ohne Behinderung? Also mir geht es auch darum, wenn Menschen jetzt zuhören, die vielleicht ab und zu in Kontakt sind mit Menschen mit Behinderungen, ob es da schon Tendenzen gibt, wo es einfach bestimmte Bedürfnisse einfach vorrangiger sind, größere Relevanz haben.
Das ist natürlich total schwierig, weil einfach jeder Mensch so individuell ist, dass man es nicht sagen kann. Wenn man Schubladen aufmachen will, sagen, würde ich schon zum Beispiel sagen, dass Menschen irgendwie Autismus-Spektrum viel mehr so Sicherheit, Routine zum Beispiel brauchen. als jetzt jemand anderes. Also dieser feste Plan, der ist ja zum Beispiel super wichtig, ja, dass nichts außer der Reihe passiert. Da reicht es ja vielleicht schon, dass ich nicht, wenn jetzt da in dem Weg ein Stuhl steht, dann kann ich da nicht weiterlaufen, sondern ich warte, bis jemand den Stuhl zur Seite schiebt, um dann da langlaufen zu können, weil ich nicht um den Stuhl rumlaufen kann, weil das nicht mein Weg ist, den ich hier laufe. Also es kann ja schon so was total Banales für uns, sag ich mal, Banales sein, was Menschen mit Autismus-Spektrum schon vor eine ganz schön große Herausforderung stellt. So. Aber auch das ist natürlich so individuell. Was ich einfach schon oft beobachte, ist dieses ganze Thema Autonomie, weil halt, ich glaube, gerade Menschen mit einer kognitiven Behinderung häufig die Erfahrung machen, Sachen nicht selber entscheiden zu können. Es verändert sich zum Glück. Aber es sind halt oft Momente, ja, die können halt oft vielleicht nicht entscheiden, wo leben sie? Leben sie alleine? Da wird dann für sie entschieden, was sie jetzt anziehen. Also ich glaube, das ist schon halt auch die Krux bei einer schlechten Besetzung, die Zeit sich zu nehmen, jemanden wirklich irgendwie Sachen zu fragen. Und es war zum Beispiel in Wohngruppen ist es ja schon oft so dieses Thema, man hat nicht die Zeit mit jemandem einkaufen zu gehen, also einkaufen gehen zu können, Klamotten. Und dann macht es dann halt schnell mal kurz die Mitarbeiterin auf dem Heimweg. Also das ist leider Alltag. So. Und wenn dann schon Menschen nicht entscheiden können, was sie anziehen, was für uns so selbstverständlich ist, dann ist es, glaube ich, halt so enorm wichtig, dass man Menschen einfach fragt. Und ich glaube, das ist ja auch was, wenn ich jetzt jemanden auf der Straße begegne, keine Ahnung. Ich sag mal, ein Mensch mit einem Rollstuhl steht im Bus oder an der Bushaltestelle und will einsteigen. Die erleben dann manchmal, dass jemand einfach kommt und sie in den reinschiebt, weil braucht ja Hilfe. Und der Mensch wird nicht gefragt, hey, also kann ich Ihnen helfen oder kriegen Sie es alleine hin? Also, das ist ja schon dieses auch auf Augenhöhe sein und den Menschen mit einbeziehen und nicht nur denken, ja, weil der Rollstuhl sitzt, braucht er jetzt Hilfe beim Reinfahren. Vielleicht kann er das allein. So. Und wenn er es nicht allein kann, ist es trotzdem halt wichtig, dass man ihn vorher fragt, bevor ich einfach ihn nehme. Weil das ist ja auch dieses, nee, ich kann, ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und das ist ja was, wo wir häufig begegnen. Ich werde nie vergessen, ich stand einmal bei uns in Ulm in der Fußgängerzone und da war ein blinder Mensch, der hat laut immer wieder so Hallo gerufen und da ist niemand hin. Und ich bin dann halt hin, habe ihn gefragt, was er denn, ob er Unterstützung braucht. Und er hat gesagt, ja, er weiß nicht mehr, wie er zum Bahnhof findet. Und er hat halt gesagt, er steht hier schon seit ein paar Minuten und niemand reagiert auf ihn. Und ich glaube nicht, dass es was damit zu tun hatte, dass die Leute nicht helfen wollten, sondern die wussten, die haben wahrscheinlich noch nie was mit einem blinden Menschen zu tun gehabt und waren unsicher. Und da gibt's ja auch jetzt nicht eine Antwort. Ich war ja auch unsicher, ich kannte den Menschen ja auch nicht. Aber ich kann halt nicht mehr machen, außer ihn fragen. Und dann kann der Mensch mir im besten Fall sagen, das und das brauche ich. Und dann kann ich gucken, kann ich das tun oder nicht. Und nachdem ich eh in die gleiche Richtung lief, habe ich ihn dann halt mit zum Bahnhof genommen. Und da habe ich ihn auch gefragt, wollen Sie sich einhängen? So wollen wir einfach nebeneinander laufen? Wie ist es Ihnen denn am liebsten? Also den Menschen so viel wie es geht irgendwie. Ja, so wie wir es halt bei anderen Menschen auch machen, würden wir auch nicht für den Menschen entscheiden, sondern den irgendwie nachfragen, was er oder sie braucht. Und das geht halt bei Menschen mit Behinderungen auch so. Und die Unsicherheit, die man vielleicht ja auch hat, die darf ja auch sein und die kann man ja auch transparent machen. Ich kann ja auch hingehen und sagen, es tut mir leid, ich sehe Sie gerade hier rufen. Und ich habe noch nie mit einem blinden Menschen zu tun gehabt. Was soll ich denn jetzt machen? Das ist besser, als nicht zu reagieren.
Ja, danke für die ausführliche Antwort, weil die Frage hatte ich auch mir notiert, weil ich selber auch manchmal so eine gewisse Unsicherheit erlebe. Also bei Menschen mit kognitiver Einschränkung, da habe ich halt gar keinen Kontakt bis jetzt gehabt, auch wenn ich ganz in der Nähe hier, wo ich wohne, ist zwei Häuser mit Menschen mit Einschränkungen, die auch ständig bei mir vorbeifahren oder vorbeigehen. Und wo ich mir auch schon dachte, wie gehe ich damit um? Einfach unsicher, ich weiß nicht, wie das geht. Und auch manchmal Menschen, die im Rollstuhl sitzen oder ähnliches, klar, da fällt es mir leichter, weil ich kann ich reden und kann ich fragen. Und da hast du mir auf jeden Fall schon mal eine Antwort gegeben. Fragen, Fragen, Fragen oder halt eine ehrliche Selbstmitteilung, dass ich gerade unsicher bin oder nicht weiß genau. Wie ist es mit Menschen mit kognitiver Einschränkung oder Autisten oder ähnliches? Wie, wenn ich da so eine Unsicherheit habe und da die Kommunikation nicht so möglich ist, wie kannst du mir dann Tipps geben oder uns, die vielleicht gibt es andere Menschen auch, die so eine Unsicherheit erleben im Kontakt mit den Menschen, wie sie damit umgehen können?
Ich glaube, dass das Gleiche ist. Ich meine, ich habe ja in meinem Fall jetzt Worte und die kann ich ja sagen. Und natürlich ist es vielleicht wichtig, das in einfachen Worten zu sagen. Sagen, oh, ich bin gerade ganz unsicher, wie kann ich in dir helfen? Oder wie kann ich Ihnen helfen? Oder wie kann ich dir helfen? Das ist, finde ich, auch noch vielleicht ein wichtiger Punkt. Menschen mit einer kognitiven Behinderung werden einfach so oft geduzt, egal wie alt sie sind. Genau, also das finde ich, daran störe ich mich total oft. Das finde ich einfach, das hat für mich auch was mit Augenhöhe zu tun, dass ich einfach, ja, wenn ich andere Menschen in dem Alter siezen würde, dann sieze ich diese Menschen auch so. Auch da zu sagen, ich bin jetzt gerade irgendwie unsicher, ob ich ihnen irgendwie helfen kann oder nicht. Und ja, es dann vielleicht nicht persönlich nehmen, wenn der Mensch geht, kann aber einem mit einem Menschen ohne Behinderung genauso passieren. Ich glaube, dass das wirklich was ist. Und das kriege ich schon auch manchmal so rückgemeldet, auch wenn jetzt zum Beispiel irgendwie wir schon Praktikanten oder sowas hatten, die einfach gesagt haben, hey, du redest ja ganz normal mit denen. Das finde ich irgendwie voll krass. Und ich sage, ja, warum auch nicht? Also, ja, das dann nicht, es ist schwierig zu sagen, nicht so Hemmungen zu haben. Aber an sich sind es halt genauso Menschen wie du und ich. Und da gibt es Leute, die werden sich total freuen. Und dann gibt es halt auch dumme Menschen. Und es gibt halt auch, ja, welche, die dann vielleicht nicht reagieren können. Aber die meisten haben ja irgendeine Art von Kommunikation, wenn es ein Kopfschütteln ist oder Nicken. Und es sind ja, ich sag ja jetzt, nicht so viele Menschen, die jetzt, sage ich mal, alleine unterwegs sind. Und vielleicht da einfach schon auch noch, die Gefahr ist halt immer, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem schwerstmehrfachbehinderten Menschen unterwegs bin, dass ich halt angesprochen werde von den anderen. Obwohl es vielleicht darum geht, dass der Mensch eine neue Hose braucht, sage ich mal. Und mit dem ich unterwegs bin. Und dann fände ich es halt wichtig, dass halt der Verkäufer, die Verkäuferin halt nicht mich fragt, gefällt es dem jetzt, sondern halt den Menschen das fragt. Und wenn der Mensch nicht antworten kann, dann mache ich's, aber trotzdem geht die Ansprache an den Menschen und nicht an mich. Also, ja, da wirklich sich bewusst zu machen, es ist ein Mensch wie du und ich. Und ist natürlich schwierig, da brauchen wir einfach, glaube ich, noch, haben wir noch einen weiten Weg zu gehen, was Inklusion und so angeht, gerade den Kontakt zu haben. Für mich ist es ja halt selbstverständlich. Und wenn ich halt gar keine Erfahrung mit Menschen mit einer kognitiven Behinderung habe, dann ist natürlich eine Scheu erstmal da oder eine Unsicherheit. Und ich glaube, die braucht es halt eigentlich nicht. Meistens, also mir ging es schon oft so, dass ich eigentlich oft der unsichere Part von uns beiden gewesen bin. Also, wenn ich jetzt irgendeinen fremden Menschen treffe, der vielleicht eine kognitive Behinderung hat, die ist mir schon manchmal so, das wird mir dann halt irgendwas erzählt. Da ist oft viel weniger Sorge, oh Gott, was könnte jetzt da Schlimmes passieren? Ja. Ich
Inwieweit
weiß nicht,
hat.
ob das die Frage beantwortet.
Ja, es gibt mir auf jeden Fall ein Bild und gibt mir Inspiration und verändert schon. Oder ich glaube, ich erlebe da mehr Sicherheit in mir, so ein wenig, dass ich es einordnen kann, wenn ich in so eine Situation komme und Bewusstseins, Anstöße. Also danke da auf jeden Fall, Karin. Inwieweit hat denn die gewaltfreie Kommunikation deine Sichtweise auf Inklusion und Teilhabe verändert?
Das ist eine spannende Frage. Ich glaube halt, dass die gewaltfreie Kommunikation uns helfen kann, das eigentlich noch eher zu ermöglichen. Aus dem Grund, weil wenn wir mehr nach Bedürfnissen schauen, finden sich vielleicht noch mal neue Strategien. Sag jetzt mal in der Schule, wenn halt in der Schule bedürfnisorientierter unterrichtet werden würde, unabhängig davon, ob da jetzt Menschen mit Behinderung oder ohne sind, kommt allen zugute. Und ich glaube, dann würden sich, also ich glaube, da würde sich einiges an der Schule verändern, was dann wieder Menschen mit oder Kindern mit einer kognitiven Behinderung leichter ermöglichen würde, an der normalen Schule teilzunehmen. Und eben, ich glaube wirklich, dass man dann noch leichter Strategien findet, weil in dem Moment, wenn ich mich halt von Strategie, von der einen Strategie löse, sondern sage, nee, die Bedürfnisse sind ja relevant, dann finden sich vielleicht nochmal neue Strategien, die man bisher gar nicht auf dem Schirm hatte und die es dann vielleicht leichter machen. Ich glaube, das ist so der eine Punkt. Und der andere Punkt sind wir halt auch nochmal bei dem ganzen Thema Augenhöhe, wir haben alle im Blick mit ihren Bedürfnissen, was für mich eine Grundgedanke oder eine Grundhaltung in der GfK ist. Ich habe mich im Blick und ich habe dich im Blick. Und irgendwie haben wir, ob jetzt die Bedürfnisse dann immer erfüllt werden oder nicht, ist nochmal eine andere Baustelle. Das Ziel ja vielleicht auch nicht immer ist, dass ich immer alle Bedürfnisse erfüllen, aber dass sie zumindest im Fokus sind und man dann langfristig guckt, wie kann man die Bedürfnisse erfüllen oder dass sie zumindest eine Anerkennung bekommen, dass sie da sind, so.
Das heißt, die Frage, was müsste sich gesellschaftlich oder institutionell ändern, um gewaltfreie Kommunikation in inklusiven Kontexten besser zu fördern, bräuchte es wahrscheinlich als allererstes ganz oben bei den Entscheidungsträgern, die die Macht haben, ein Bewusstsein über Bedürfnisse und gewaltfreie Kommunikation und dann nach unten durchgereicht in der Pädagogik. Etc., etc. Und vorher wird wahrscheinlich nicht so viel passieren.
Klar, und ich meine, in kleinen Rahmen kann ich es ja auch immer schon machen. Ich kann ja auch in meinem Unterricht schauen, wie kann ich ihn bedürfnisorientiert irgendwie so gut wie es geht gestalten. Und dann wird es, glaube ich, leichter. Also, wie schon gesagt, ich meine, kann man ja schon bei Inklusion an sich sehen. Ich glaube auch, dass alle Kinder von zum Beispiel von kleineren Klassen profitieren würden. So. Da profitiert auch ein nicht behindertes Kind von, wenn sie mehr Personal und weniger große Klassen haben, sage ich mal, kann man individueller fördern. Aber klar, es braucht natürlich erstmal die Leute auch wieder. Ne? Aber wo fängt man halt an? Und das finde ich, ist halt mit dem bedürfnisorientierten Blick ja auch. Also die wenigsten machen in ihrer Schule die Erfahrung, dass ihre Bedürfnisse irgendwie eine Relevanz haben. Und klar, wenn jetzt von ganz oben ein bisschen mehr GfK ist, wäre es natürlich das Allereinfachste. Und ist vielleicht leider noch ein bisschen Utopie.
Ja. Wie ist es denn, Karin, bei dir? Du arbeitest jetzt mit Menschen, bei Menschen mit Behinderung. Was gibt dir denn das auf der Bedürfnisebene auch? Was ist das, was du da, du tust es ja, das ist ein Teil deines Lebens. Was hast du davon sozusagen? Welche Bedürfnisse werden dadurch bei dir erfüllt? Was passiert da bei dir?
Ja, das kommt natürlich total auf den Tag drauf an und total auf die Begegnung. Es bleiben auch
Insgesamt.
manchmal Bedürfnisse auf der Strecke. Ich glaube, das ist natürlich viel, dieses beitragen zu können. Auch Wirksamkeit, das finde ich einfach, das ist in meinen Seminaren so und das ist auf der Arbeit so. Also auch wenn ich jetzt die Azubis, wenn ich merke, da passiert was, die fangen an, ja, über ihre Machtposition nachzudenken oder bedürfnisorientierter irgendwie auf den Menschen zu schauen. Da ist einfach total viel Wirksamkeit. Ich finde, es ist total oft Leichtigkeit, Verbindung, Sinnhaftigkeit natürlich extrem viel. Ja, ich glaube, dass das so die Hauptsachen irgendwie sind.
Was ich auch gehört habe vom Freund, der auch in dem Bereich arbeitet, dass die so echt sind, so ungeschminkt, so in dem Moment auch.
Ich würde es nicht pauschalisieren und ja, ich glaube, die Erfahrung habe ich schon auch immer wieder gemacht. Es gibt auch andere, bei denen ist es nicht so. Aber ja, ich erlebte schon auch immer wieder. Ist ja letztlich manchmal auch wie bei Kindern. Ich finde, es ist jetzt immer blöd, Menschen mit Behinderung mit Kindern zu vergleichen. Das mache ich eigentlich nicht gern. Und was das angeht, ist es schon manchmal, ja, da eine Ähnlichkeit einfach da. Also als würden manche Menschen gerade mit einer kognitiven Behinderung halt diesen Teil nicht verlieren, den wir oft verlieren. So. Es macht einfach Spaß, mit Menschen mit einer kognitiven Behinderung zu tanzen. So. Ich erlebe das so oft. Das ist, ja, die machen sich halt oft weniger einen Kopf drum, oh, wie sehe ich jetzt aus? Und auch das kann man nicht pauschalisieren. Es gibt auch genug Menschen mit einer kognitiven Behinderung, die das schon tun und die da nicht jetzt da so sind. Genau. Und vielleicht noch ein Punkt auch. Ich lerne einfach extrem viel über mich. Also, das ist genau diese Lebendigkeit, die ich einfach so oft habe von dieses Kind ist einfach. Ich sag mal jetzt ein bisschen überspitzt, zum Knutschen goldig, weil es gerade irgendwie halt auf seine Art und Weise aufsteht und irgendwie durch die Wohnung rennt und lacht und im nächsten Moment beißt es dich und du denkst dir nur so, willkommen Leben. So, damit irgendwie umzugehen mit dieser Spannbreite. Ich hatte das auch in meiner letzten Arbeit so von jemanden einfach so gerne mögen und im nächsten Moment denken, boah, ich würde dich gerade am liebsten aus dem Fenster werfen, weil es regt mich so auf, was du gerade tust. Also diese Spannbreite auf der Arbeit zu haben, die finde ich großartig.
Also
Und
Lebendigkeit so.
voll. Also diese Lebendigkeit und eben auch dieses so viel über mich reflektieren. Also ich habe ja lange in dem Bereich gearbeitet, wo eben gerade Menschen mit so besonderen herausfordernden Verhaltensweisen sozusagen auch da waren. Da war das so, man konnte, also ich lerne ja auch extrem viel über mich im Sinne von, wir haben schon auch zum Beispiel viele Menschen, die halt die Gefühle direkt übernehmen. Die gar nicht, also die, wo diese Symbiose ist, letztlich ein bisschen wie bei einem Kind mit der Mama. Wenn die Mama schlechte Laune hat, dann weint das Kind. Und das Kind kann noch nicht mal sagen, warum weint es jetzt eigentlich gerade, weil das einfach, das sozusagen ungefiltert die Stimmung übernimmt. Und auch wir haben manchmal das noch mit, also gerade wenn ein Mensch mit einer Behinderung, also mit einer kognitiven Behinderung emotional von der Entwicklung her in so einem Alter ist, dann ist es schon manchmal so, dass ich mir so denke, was ist denn mit dem eigentlich los? Und dann merke ich auch, ich habe eigentlich heute schlechte Laune. Also sich dann zu überlegen, okay, und wie kann ich das jetzt wieder zu mir nehmen, damit der Mensch da irgendwie sich wieder entspannen kann? Also ich finde irgendwie das und das ganze Thema, wie reagiere ich auf was und welche Auswirkungen hat es dann? Also ich weiß nicht, ob ich an einem anderen Ort so viel Möglichkeiten habe zu reflektieren über mein Verhalten, über meine Haltung, über was ich, wie ich das gesagt habe. Ja, wie bei mir auf der Arbeit.
Was den kostenlosen Wachstumsbooster.
Auf den wird man manchmal auch gern verzichten und der ist
Ja.
schon echt auch richtig wertvoll.
Ja.
Ich glaube, was für mich einfach echt so wichtig irgendwie immer ist und wo ich so oft schon von profitiert habe, ist, was für mich auch viel GFK einfach ist, ist dieses Connect before Correct.
Also erst die Verbindung, bevor ich was dazu sage, korrigiere oder ähnliches.
Ja, oder irgendwie mit meinem Thema kommen. Also wirklich dieses in Verbindung kommen, davon habe ich schon so oft profitiert. Solange ich halt nicht die Verbindung benutze, um meinen Willen wieder zu bekommen. Also da ist natürlich auch immer die Gefahr, das ja manipulierend irgendwie unterwegs zu sein. Aber das ist für mich, und das ist ja auch wieder total unrelevant, mit wem habe ich da zu tun? Ist der Mensch, hat eine Behinderung oder nicht? Das ist für mich echt schon was, was mich, glaube ich, woran ich mich sehr oft dran erinnere, dass das immer wieder sinnvoll ist, das zu tun. Ja.
Du Max, bietest ja auch Seminare an und Fortbildungen, auch in Einrichtungen. Und dann hast du noch so ein Netzwerktreffen online seit 2023. Magst du noch mal was dazu erzählen, weil das ist vielleicht auch Menschen, die jetzt nicht gerade in Ulm sitzen, im deutschsprachigen Raum wahrscheinlich, die da vielleicht dazukommen möchten, weil sie jetzt das hören und da Bedarf haben, selber in einer Situation sind und vielleicht Unterstützung haben möchten. Magst du noch ein paar Worte sagen dazu, wie sowas abläuft, wie die Zielgruppe ist?
Ich kann da in sich zwei Sachen zu sagen oder zwei Angebote, die wir haben, weil das eine ist Übungsabend, den ich eben zusammen mit einer anderen Trainerin mache, für Eltern, für Mitarbeitende. Gerade eben, wenn sie irgendwie ein Kind vielleicht haben mit einer Behinderung oder in dem Bereich arbeiten, sei es in der Schule oder wie auch immer. Das ist sozusagen für die Menschen, die noch nicht so tief in der GfK drin sind. Und das ist eben auch online. Und da haben wir immer so ein Thema, da geht es einfach viel drum, das noch zu üben. Und dann haben wir eben das Netzwerk gegründet. Und da sind schon viele Trainerinnen und Trainer auch dabei oder die zumindest auf irgendeine Art und Weise mit der GfK schon mehr unterwegs sind. Genau, sei es, dass sie irgendwie planen, mal Seminare zu geben oder es schon mal hin und wieder gemacht haben oder halt es regelmäßig tun in dem Bereich, sei es in irgendwelchen Einrichtungen oder auch einfach als Förderschullehrerin arbeiten und mit der GfK schon mehr unterwegs sind. Genau, und wir haben eben, treffen uns auch mehrmals im Jahr. Ich glaube, aktuell sind es irgendwie viermal im Jahr online, wo wir letztlich einfach so ein bisschen schauen, was ist überhaupt gerade so im Netzwerk. Jetzt hat zum Beispiel die Michaela Klein erzählt, die haben einen GfK-Tag in Hamburg inklusiv gestaltet. Also da gab es, die haben über Aktion Mensch dann hier Gebärdendolmetscherinnen bekommen. Und dann gab es zwei, die teilgenommen haben auch. Und das finde ich halt einfach so ein so spannend davon dann zu profitieren, letztlich auch in unserem Netzwerk. Also zu merken, was ist eigentlich für Kompetenzen da? Was machen sich Menschen irgendwie für Gedanken? Ich nutze das oft auch, Seminare, Anfragen weiterzugeben. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, aus Norddeutschland eine Seminaranfrage bekomme, ich weiß jetzt einfach, welche Trainerin, welcher Trainer sitzt da im Norden und hat in dem Bereich schon Erfahrung. Weil das natürlich für Einrichtungen oft mit am sinnvollsten oder am hilfreichsten ist, wenn jemand aus dem Bereich irgendwie auch schon kommt. Genau, wir treffen uns. Jetzt haben wir im Oktober ein Treffen geplant. Da wollen wir ein bisschen Materialien oder vielleicht sogar ein Buch in GfK in einfacher Sprache entwickeln. Also, wie kann man das vielleicht nochmal so formulieren, die Bedürfnisse? Wie kann man das genau ein bisschen gestalten? Also gibt es auch so ein bisschen verschiedene Ideen, was wir irgendwie gerne umsetzen wollen. Und natürlich dann auch können zeitlich, weil es natürlich auch einfach ein ehrenamtliches Ding irgendwie ist und Fokus ist schon viel an, wie können wir das in dem Bereich noch verbreitern, wie können wir GFK vielleicht auch eben gerade für Menschen mit einer Behinderung zugänglicher machen.
Ja, du hast jetzt die zwei von deinem Netzwerk, von diesen zwei Angeboten erzählt und meine Frage schon fast vorhergenommen. Meine Abschlussfrage so: Was ist denn deine Vision noch? Was möchtest du denn noch in deinem Leben? Gibt es da etwas, wo du sagst, so, da hätte ich gern noch die und die Vorstellung und das würde ich vielleicht in meinem Leben noch verwirklichen?
Ja, ich glaube wirklich, dass für mich wichtig ist, wie können wir GFK noch mehr in dem Bereich ausbreiten. Ich würde mir wirklich so sehr wünschen, dass Menschen mit Behinderung einfach mehr die Erfahrung machen, dass ihnen mit Wohlwollen und auf Augenhöhe begegnet wird, als es bisher einfach der Fall ist. Und wenn ich auf irgendeine Art und Weise dazu beitragen kann, dann möchte ich das einfach gerne tun. Und wo es sonst mit mir hingeht, zum Weltfrieden werde ich nur im Kleinen beitragen können. Also ich glaube, ja, die großen Visionen, die werde ich alleine nicht hinbekommen und mir auch trotzdem wieder bewusst zu machen, wie kann ich in einem kleinen Rahmen was verändern. Und ich glaube, das ist schon so, wenn wir einfach uns in unserem Rahmen auf Augenhöhe begegnen, dann wird es sich hoffentlich noch ein bisschen weiter verbreiten.
Ja.
Ja.
Gefällt mir als Schlusswort, Karin. Vielen Dank. Ich bin jetzt schon inspiriert und ich glaube, meine Unsicherheit ist auch ein wenig weg. Habe da auch mehr Sicherheit in mir gefunden, wenn ich mal wieder in Kontakt bin. Hat mir Freude gemacht, dir zuzuhören. Danke dir.
Ja, danke, dass ich da sein durfte.